Zwei Spiele hat die Schweizer Nationalmannschaft an der WM bestritten. Die FIFA überlegt sich, ob sie das nächste Mal direkt die Schweiz gegen Serbien spielen sollte und der Sieger kommt dann auf den K.O.-Runde. Der Granit Xhaka ist offensichtlich mit einer sehr guten Meditations-App nach Katar gereist. Der Xherdan Shaqiri wird für das entscheidende Spiel gegen Serbien in Watte gepackt. Und wir fragen uns. 0-1, okay, aber ist das nicht ein bisschen sehr mutlos gewesen, was die Schweizer da gegen Brasilien gezeigt haben? Wie verhindern die Schweizer, dass es wie 2018 gegen Serbien zu einer absoluten emotionalen Überlastung kommt? Und sind wir das letzte Mal wirklich ein bisschen hämisch gewesen gegenüber den Deutschen? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. Neben mir in Doha im Hotel Mansour Suites auf dem vielleicht dreckigsten Teppich in der arabischen Hemisphäre sitzt mein Chef, Ueli Kagi.
Guten Morgen miteinander. Ja, es ist, glaube ich, nicht der einzige Zimmerteppich, der dreckig ist, hier zu Doha. Zumindest nicht in unserem Zimmer. Aber es lässt sich trotzdem leben hier.
Dann sitzt im Oberwallis. Sitzt du überhaupt im Oberwallis? Der Samuel Burgener, unser Nazi-Fan.
Das ist nett, dass ich schon so begrüßt werde. Das stimmt.
Also stimmt beides.
Genau.
Und schließlich ist bei uns der Fabian Sanchines, der Spezialist für Goalaverse Spanier wieder. Sie haben es endlich wieder herausgefunden, dass man gar nicht 7 Goal schießen pro Match. Wie geht's, Fabian?
Ja, gut, danke. Es war trotzdem ein schönes Match. Und es ist doch auch nett, dass Deutschland noch nicht ausgeschieden ist von dem Turnier.
Fangen wir an. 82. Minute, 83. Minute, Casemiro, 1-0 für Brasilien. Man könnte jetzt nicht sagen, dass sich ein Kantersieg von der Schweizer vor anbahnt hat. Trotzdem, Samuel, hast du auch den Schmerz verspürt, den die Schweizer Spieler auf dem Platz gespürt haben. Ich habe das Bild schön gefunden von Murat Yakin, wo man ihn sieht, wo er nach dem Goal so die Augen schließt und den Kopf so hinten in den Nacken legt. Es hat so richtig wehgetan.
Das Bild ist mir tatsächlich auch aufgefallen, weil man ja innen nie in einer Pose sieht, wo er so ein bisschen sich für einen Augenblick gehen lässt. Das ist mir auch aufgefallen, bei mir ist der Schmerz irgendwo in einer Phase von diesen 10-12 Minuten nach dem Gegengol gekommen, wo man einfach schon gemerkt hat, oh Gottes Willen, wir können hier noch 7 Jahre weiterspielen und werden kein Goal schiessen. Schlussendlich muss man, glaube ich, sagen, dass das so korrekt ist, das 1-0. Ich finde, die Schweiz hätte in der Match nicht verlieren müssen, aber sie hätte noch nicht gewinnen.
Ich glaube, das ist sehr richtig festgestellt. Ich bin recht innerlich zerrissen, was ich von dem Spiel halten soll. Also einerseits haben sie wirklich fantastisch verteidigt, extrem solidarisch, wirklich mit einer Leidenschaft, die es braucht, auch gegen so einen Gegner. Und dann hat es eben auf der anderen Seite Spiel geführt gegeben, das überhaupt nicht funktioniert hat. Also eigentlich kann man nicht sagen, ab der Mittellinie ist Schweizer Spiel da gewesen. Es ist ja schon eigentlich 20 Meter vor der Mittellinie da gewesen. Das Offensivspiel hat es eigentlich gar nicht gegeben. Und das ist schon etwas, was ich finde, muss am Team auch zu denken geben. Bei allem Lob für die Abwehrkraft, die sie gestern gezeigt haben.
Ich habe das Gefühl, dass das Schweizer Team das ähnlich gesehen hat wie der Samuel jetzt gerade vorher, dass sie das Spiel nicht hätten müssen verlieren, aber nicht können gewinnen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass gestern ein bisschen mehr drin gelegen wäre für das Team. Aber sie haben so solid gespielt. Sie haben wirklich eigentlich, sagen wir, das, was sie haben müssen, haben sie sehr gut gemacht, wie jetzt Ueli auch gesagt hat, wirklich sehr gut verteidigt. Wahrscheinlich kommt von dort auch der Schmerz von Murat Yakin, dass man irgendwie das Gefühl gehabt hat, dass, eben ja, wenn das Goal kommt von Brasilien, dann wird es schwierig, aber dass es so ein bisschen war, dass Brasilien irgendwie, ja, zu einer Chance kommen sie wahrscheinlich, hoffentlich machen sie die nicht, und genau die haben es dann genutzt, leider. Vorher haben sie aber, habe ich das Gefühl gehabt, schon, so, es hat so in der zweiten Halbzeit etwa 10-15 Minuten gegeben, wo sie dann doch ein bisschen mitgespielt haben, aber da hat der Mut gefehlt, weil sie 2-3 gute Angriffe eigentlich gehabt haben, aber irgendwo die Spieler auf dem Platz das Gefühl gehabt haben, ja, gegen Brasilien schiessen wir eh kein Goal, kommen, wir gehen doch gar nicht erst mit führen. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, dort werden schon ein bisschen mehr drin gelegen.
Das ist doch das, was gefehlt hat, eben die Bereitschaft, auch mal einen riskanten Pass zu spielen, auch mal einen riskanten Lauf zu machen, im Wissen, dass dann hinten vielleicht ein Loch aufgeht, wenn der Ball verlierst, dass es dann gefährlich wird. Das hat es überhaupt nicht gegeben. Also nicht einmal dort, wo sich die Chance geboten hat, mal den Pass in die Tiefe zu spielen, ist er dann gekommen. Und das ist das, was ich wirklich finde, da hat es richtig krankt.
Recht sinnbildlich ist, ich glaube, es war in der ersten Halbzeit, wo irgendwie über links ein Angriff, und dann kommt der Ball, glaube ich, zum Schaka, und der will die Seite wechseln, und auf der rechten Seite steht irgendwie, ich glaube, der Rieder, aber völlig allein, und dann irgendwie geht es, glaube ich, irgendwie gefühlt die 3,5 Minuten, bis dann nachher der Widmer kommt, die zum möglicherweise hinterlaufen, aber bricht dann nachher schon ab, weil der Schaka dann auch denkt, der kommt jetzt nicht mehr. Geht es wieder hinten rum, und anstatt dass sie vorne dann eine 2-gegen-1-Situation auf der rechten Seite gehabt, ist der Ball wieder hinter der Mittellinie und irgendwie 5 Sekunden später wieder weg. Das ist so für mich ein Sinnbild von dem fehlenden Mut gewesen, wo wenn der rum gewesen wäre, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gelegen wäre. Ohne jetzt zu schmälern, dass eigentlich im Großen und Ganzen wirklich eigentlich eine gute Leistung war.
Der Murat Yakin hat ja nach dem Spiel auch den fehlenden Mut moniert. Und die Frage, die sich mir stellt, wenn ich das ganze Spiel anschaue, ist, haben die Spieler tatsächlich auf dem Feld entschieden, oh nein, wir gehen mit der Handbremse und spielen eher den Rückwärts- und Querpass? Oder hat er einfach auch schon nicht wahnsinnig viel Plan mitgegeben dafür, was denn soll passieren, wenn man mal über die Mittellinie kommt? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir gestellt hat.
Also das habe ich schon so wahrgenommen, dass wahrscheinlich der Mühe auf dem taktischen Beipackzettel jetzt nicht mit Stabilo-Bass angestrichen war. Ich habe gefunden, sie haben durchaus mutig angefangen. Und mutig im Sinne von, wir spielen, ist ein Spiel durch. Wie man da hinten mit Kurzpass jedes Mal probiert auszuspielen, auch gegen Brasilianer, hat am Anfang hervorragend funktioniert. Es hat die Phase gegeben, von Ballbesitz, die ich würde es mal als aktive Erholung bezeichnen. Und das ist relativ lang gut gegangen. Aber irgendwann in der ersten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass Brasilianer mit der körperlichen Physis eine Art Supergewicht bekommen. Und da ist doch auch die taktische Frage relevant. Also, wo hätte man denn weiter nach vorne spielen sollen? Ich meine, Shaqiri hat gefehlt als jemand, der halt Ball einfach auch gut kann haben kann. Vielleicht besser noch, wo der Rieder. Ein Okafor wäre sicher eine Option gewesen, für mal Angriff zu starten, wo nicht nur allein als Angriff per se funktionieren, sondern einfach auch als Phase, wo ich mal nicht den Ball hineinlaufen muss. Und das Spiel hat sich auch immer mehr in die Form entwickelt, dass man halt einfach nur noch hinten ist reingestanden und wir nach vorne gar keine Optionen mehr hatten. Das war für mich das größere Problem gewesen, als der fehlende Mut. Die taktische Ausrichtung, die absolut hätte ich können funktionieren, aber es halt schlussendlich nicht hat.
Wenn wir noch schnell etwas Positives so erzählen. Also eigentlich ist es ja auch schön, dass es mal ein Fußballspiel gibt, wo klar ist, die Besten sind Verteidiger. Also wenn man jetzt auf die Schweizer Seite schaut, bei den Brasilianern haben wir nicht so genau angeschaut, wer dort die Besten gewesen sind. Das ist doch irgendwie auch noch schön. Also wenn man so einen Silvan Widmer zuschauen kann, wie der irgendwie, weiß nicht wie viel, 95, 96 Minuten einem Vinicius Junior irgendwie der Zutritt zum Strafraum verwehrt. Es hat auch eine gewisse Ästhetik, finde ich.
Der Widmer ist der eine, finde ich, und auf der anderen Seite der Rodriguez, wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, gegen den Rafinha, wo man übrigens mit H schreibt, wie mir der Florian gestern gesagt hat.
Mit 2 H?
Immer, wenn ich es falsch geschrieben habe, hat er einfach dann drüber geschrieben, richtig. Und irgendwann hat er gesagt, Uli, schreib es doch einfach von Anfang an richtig. Das würde mir ein bisschen Arbeit ersparen. Also der Rodriguez gegen den Rafinha wirklich hervorragend unterstützt von beiden Seitenspielern im Mittelfeld, dem Vargas und dem Rieder. Das haben sie wirklich hervorragend gemacht und ihnen auch der Elvedi und Akanji sind wirklich stark gewesen. Also, bei Elvedi habe ich das Gefühl gehabt, es geht ihm eigentlich alles ein bisschen vorbei, dass da jetzt die Brasilianer kommen. Der steht einfach da und jeder, der an ihm vorbei will, legt einen Stoppstil an. Und Akanji ist wirklich der Chef gewesen. Ganz klar, der Chef hat eine super Ausstrahlung gehabt.
Was zieht der Elvedi denn an?
Ein Stoppschild. Und der Akanji, klar, beim Goal ist er dann der, der vielleicht am Schluss zu spät kommt, aber das Problem fängt ja vorher an und ihm jetzt da einen Vorwurf zu machen. Ja, irgendwann kommst du zu spät und dann macht es halt der Casemiro auch toll, das muss man auch sagen.
Ja, und er hat schon noch ein bisschen Glück dazu, dass er mir gerade so auf Äußerisch geht und dass er nachher so abgefälscht wird.
Sobald er ein bisschen mehr abdrehen kann, ein bisschen mehr links, dann ist er weg, dann ist er abgelockt, ein bisschen mehr rechts, dann geht er am Pfosten. Das ist halt wirklich in dem Moment passt für Brasilien wirklich gerade alles. Und es ist schon so, ich meine, die Schweiz hat wirklich eben praktisch das ganze Spiel sensationell gemacht, wie sie verteidigt haben, wie sie Mitte zugetan haben, wie sie draussen doppelt haben, wenn eben die Aussenspieler am Ball gewesen sind. Und wir haben zwischendurch haben wir einem Kollegen, der in Brasilien shootet, haben wir mal geschrieben und gesagt, dass er immer keine Idee hätte, wie jetzt da Brasilien durchkommen will. Und ich glaube, das ist den Brasilianern recht lange ähnlich gegangen. Und darum ist es dann so bitter, dass das Goal dann eben nachher so eher glücklich dann so zustande kommt oder abgeschlossen wird. Weil ja, es ist klar gewesen, so viele Chancen kommen die Brasilianer nicht. Und das ist, dass das Team mit so viel Qualität nicht wirklich zu Chancen kommt oder zu so wenig Chancen kommt, das ist sicher ein Verdienst und das muss man auch zuerst nachbringen von der Schweizer Seite. Also das haben sie wirklich sensationell gemacht.
Also Jan Sommer ist nach dem Match noch gefragt worden, ob der Schuss wirklich unhaltbar sei in der Mixzone. Er hat sich dann zuerst einmal ein paar Sekunden müssen sammeln. Da hat Samuel gesehen, dass ist im Ball auch auf der Seite Goalie-Fehler abgelegt.
Nein, es war abgefälscht.
Ja, ich meine, er hat auch der Janik gesagt, auch wenn er nicht abgefälscht war, hat er nicht gehabt.
Mal, dann wäre er wahrscheinlich gerade auf ihn, aber das ist ja nicht die Diskussion. Nein, ich finde schon, also was ich noch zu Schweizer würde sagen, lobenderweise, ich bin noch krank jetzt ein paar Tage, habe relativ viele Matches gesehen von dieser WM ungewollt. Und ich finde schon, also man kann als Schweizer Team festhalten und das zieht so ein bisschen auf die Selbstverständlichkeit, die ich im vorletzten Podcast mal angedehnt habe. Also wir mit dem Schweizer Team sind nicht auf dem Level, wie es Katar, Australien, Marokko, Senegal oder irgendetwas ist. Wir sind vielleicht nicht Frankreich und wir sind auch nicht Brasilien und wahrscheinlich auch nicht Deutschland, aber irgendwo nachher kommt die Schweiz. Und da ist in den letzten Jahren so viel Gutes passiert. Es ist so viel organisch gewachsen, für den Begriff nochmals zu malträtieren. Und ich glaube, das hat man im Brasilien-Spiel gesehen. Es war eine Frage von der Taktik, gewesen, ob ich nicht noch mehr hätte sollen probieren und noch mehr auf eigenen Ballbesitz uns sein. Aber nachher auch in der ganzen Defensivarbeit, die ihr jetzt angesprochen habt. Also das ist schon, das ist ein Hauch von Weltklasse gewesen, wie da verteidigt wurde, ist gerade in der hintersten Reihe.
Also, wir müssen ja noch über Fabian Rieder reden, oder? Unsere Gespönli hier von der NZZ haben irgendwie vor 3 Tagen oder so irgendwie 28'000 Zeichen Text mit allen möglichen Positionen, wo der Fabian Rieder könnte gegen Brasilien auflaufen, geschrieben. Und dann kommt der Kollege um die Ecke und hat FIFA gerade die Aufstellungen vermailt und ich sehe Shaqiri draus, Rieder drauf und der Kollege hat dann aber jetzt sind trotzdem nicht geglaubt, er gemeint, ich von Kohlen, wo ich ihm das gesagt habe. Und tatsächlich ist ja der Plan, also zumindest ist das die offizielle Diktion, gesehen, dass der Shaqiri rechts hat angefangen, aber er hat sich am Tag vor dem Match leicht den Oberschenkel überdehnt. Ich weiß nicht genau, wie sich das anfühlt, aber als Profifußballer spürt man das ja dann ganz genau. Und dann hat man gefunden, gut, man tut ihn jetzt mal einmal in Watte packen und für das Serbisch-Spiel aufbewahren. Und dann kommt der Rieder rein. Mit dem Ball hat er mich wahnsinnig nervös gemacht am Anfang. Aber halt, ich glaube, die Hauptaufgabe, die er hatte, war, einfach zusammen mit dem Widmer den Vinicius abzumelden. Und das macht er schon. Macht er schon toll für einen 20-Jährigen, der irgendwie vor einem Monat noch gar nicht wusste, dass er an einer WM schütten könnte, oder?
Und wo wahrscheinlich auch nicht gerade seine primäre Qualität in der Defensive hat. Von dem er dass er da so lange so konzentriert können mitverteidigen. Ich finde, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Das war wichtig.
Ich habe schon im ersten Moment gedacht und denke es jetzt noch so halb, dass es ein bisschen Jakin-Move war. Das hat natürlich gewisse Eruptionserfolge, die Nomination. Wenn man es jetzt rein auf Defensive auslegt, hätte man problemlos wieder einen Renato Steffen können bringen.
Nein, Samuel, das haben wir doch gesehen, nachdem der Renato Steffen hat ja mitgeschaut bei diesem Match. Ich weiß nicht, ob im Fernsehen sehr nicht so häufig gesehen war.
Es ist aber nicht das Gleiche, ob man von Anfang an spielt oder ob man irgendwann reinkommt in einen Match, wo die Brasilianer in dem Moment völlig dominiert haben. Finde ich schon noch einen Unterschied. Also, ja, aber das war nur als Option gewesen. Aber man hat gesehen, dass er irgendwo so ein bisschen an die Grenze ist gestoßen, völlig natürlicherweise auch. Aber ja, um Gottes Willen, also wir reden ja mit vom höchsten Niveau.
Also ich finde halt einfach die Grenzen, die er gestossen ist, sind eigentlich die gleichen wie alle anderen seine Mitspieler. Mit dem Ball gegen Führer dann. Aber sonst ist ja das, was man eigentlich von ihm verlangt hat, das, was das Spiel verlangt hat, das hat er ja eigentlich souverän abgeliefert. Also von dem her ist meiner Meinung nach so im Nachhinein, oder im ersten Moment ist vielleicht eine gewagte Nomination gewesen, aber im Nachhinein ist ein, hat der Jacke, muss man da sagen, wirklich sehr vieles richtig gemacht mit dieser Nominierung.
Also er ist sicher nicht der, wo wir müssen erwarten müssen, dass er dann Spiele gegen Führer trägt. Oder? Ich bin absolut auf deiner Seite, Fabian, und sehe es auch gleich wie der Florian. Also wo der Steffen reinkam, ist wirklich ein Bruch passiert. Die Jakin hat nachher gefunden, ja, der Steffen sei halt offensiver ausgerichtet, aber das Problem war, der Steffen hat offensiv gar nichts bewirkt und defensiv hat es nachher ein Loch gehabt. Auf der Seite, wo der Widmer darunter gelitten hat. Und ich glaube, das Problem ist wirklich, dass dieser Mannschaft jetzt so, wie sie im Moment dort herkommt, wenn der Okafor fehlt und der Shaqiri fehlt, dass dieser Mannschaft dann einfach auch Breite fehlt, um vielleicht die ersten Elf dann können zu kompensieren, wenn sie müde gelaufen sind, wie was ja gestern dann der Fall war. Also die jensten Wechsel haben dem Team nicht gut getan. Und das hat man gemerkt in der letzten halben Stunde. Oder die letzte halbe Stunde war deutlich schwächer gewesen als die erste Stunde. Und das ist für mich schon auch eine Qualitätsfrage.
Ich habe dir mal irgendwie einen Bericht aus dem Lazarett durchgegeben von Doha. Also wie sieht es jetzt genau mit Shaqiri und Doka vor?
Also wir gehen davon aus, dass es beim Shaqiri wirklich nicht schlimm ist. Also dass der klar gegen Serbien wird spielen. Sie haben ja gestern schon gesagt, wenn das jetzt ein Alles-oder-Nichts-Match gewesen wäre, dann hätte er gespielt. Ich finde es absolut richtig, dass wenn seine Muskeln zucken, dass er dann auf die Bank sitzt, weil das Turnier geht ja vielleicht noch mindestens eins, vielleicht auch zwei oder drei Spiele, wenn es gut kommt. Beim Okafor, ehrlich gesagt, gehe ich davon aus, dass der jetzt irgendwann muss, ja, der müsste eigentlich dann irgendwann parat sein. Also ja, vielleicht gegen Serbien, vielleicht dann in einem möglichen Achtelfinal, wo ja dann wahrscheinlich Portugal wird sein, wenn ich mich nicht irre. Aber so weit schauen wir vielleicht gar noch nicht.
Ich habe gesagt, man könnte eigentlich bei der FIFA eingeben, dass bei der nächsten WM, dass man einfach einmal Schweiz-Serbien shootet und der Sieger kommt in die K.O.-Runde, oder? Es ist von Anfang an klar gewesen, es gibt ein Finale gegen Serbien. Und zwar haben zwar beide Seiten vor dem Turnierbeginn gesagt, ja, vielleicht haben wir ja 6 Punkte nach 2 Spielen und dann ist das Spiel gar nicht mehr so wichtig. Aber es sind alle davon ausgegangen, dass es das wird und das ist es jetzt. Mit welchem Gefühl können die Schweizer in diesen Match gehen, Fabian?
Ganz kurz noch ergänzen. Und man hat ja gerechnet, dass irgendwo wieder eine kleine serbische Provokation wird geben und auch das ist eingetreten. Also folglich ist man da voll auf Plan.
Also du redest von dieser Flagge, die in der serbischen Garderobe auftaucht ist, wo Kosovo der Unabhängigkeit abgesprochen wird, aber man glaub's noch nicht weiss, ob sie nicht einfach zufällig, also ob, weißt, viele indische Stadionmitarbeiterinnen und Stadionmitarbeiter laufen mit so Flaggen rum, von dem hat die FIFA glaub's noch nicht Schluss wirklich können feststellen, wer sie aufgehängt hat. Ich glaube, sie sind überrascht worden von dieser Flagge, die sie zurückgekommen sind.
Genau, es gibt jetzt wahrscheinlich eine Untersuchung.
Es gibt eine, es läuft eine. Aber man weiss nicht, wo sie durchläuft. Ob sie da vorne an der Corniche durchläuft oder... Ja. Ja, wir schauen doch noch schnell auf Kamerun Serbien, oder? Ich nehme an, da werden wir auch ein Auge davon genommen haben. Ich habe vor dem Freistoß zum 1-1 zum Ueli gesagt, während Vögel über unserem Kopf geflogen sind in unserem Hotelrestaurant. Ich habe gesagt, jetzt wäre es gut für den Kameruner, wenn er nicht das 1-1 bekommt. Und dann habe ich prophezeit, dass sie mit 1-2 in Pause gehen und nachher haben aber meine prophetischen Fähigkeiten geendet. Weil dann habe ich gesagt, jetzt gehen sie mit einem 4-5-1 da raus für Serbien. Kamerun ist kaputt, aber irgendwie nicht.
Es sind ja in diesem Match lustigerweise immer Mannschaften kaputt gewesen. Einfach einmal Kamerun, einmal Serbien. Es hat hin und her gewechselt. Also so ein spektakuläres Spiel habe ich schon lange nicht mehr gesehen und die Serben haben schon auch in Phasen gezeigt, also 1-1, 2-1, 3-1, also sie können extrem gut shooten, wenn man ihnen dann auch ein bisschen Raum lässt, zum Shooten. Und das könnte ein richtig gutes Spiel werden.
Ja, wild das Ganze. Wie du jetzt auch gesagt hast, lustig zum Zuschauen, hat Spass gemacht. ich würde auch sagen, gar nicht mal so schlimmes Resultat jetzt für die Schweiz. Also ich glaube, wenn jetzt der Florian vorher gesagt hat, eben, wir können von Anfang an den Final machen, Schweiz-Serbien, wer gönnt, kommt weiter, ein Stück weit. Aber ich glaube, also ein riesiger Nachteil ist es jetzt schon nicht, dass ein Punkt langt. Gerade wenn man gesehen hat, wie gut das die Schweiz auch verteidigen kann, wenn es dann auch muss sein. Weil, wenn man jetzt die Serben sieht, ich habe das Gefühl, so einfach ist es dann nicht, um die zu schlagen. Und dann kann sie die Endabrechnung, natürlich, wenn jetzt von Anfang an hinein stehst gegen Brasilien, gegen Serbien, dann glaube ich auch nicht, dass das extrem gut kommt. Aber am Schluss, dass du nicht wirklich den Zwang hast, zu müssen gewinnen, wenn es dann eng wird am Schluss. Ich glaube, das könnte am Schluss schon einen Unterschied ausmachen.
Ja, ich meine, okay, du kannst gegen die serbische Mannschaft ein Spiel verlieren. Ich finde aber die serbische Mannschaft auch nicht so gut, dass die Schweizer dann nicht gewinnen könnte. Also, banalsten Fall in Ausgangslage, es kann alles passieren. Die Frage ist ja irgendwie, ob die Szenerie jetzt doch noch politisch aufgeladen wird im Vorfeld, ob die an der Suche irgendwann abgeschlossen wird, ob es an den serbischen PKs irgendwelche Wortmeldungen gibt und wie der Schweizer Fußballverband allenfalls darauf wird reagieren. Und schon auch jetzt noch mehr so ein bisschen die Berichterstattung in der Schweiz, der funktioniert zu dem Serbenspiel. Es wird wahrscheinlich wahnsinnig viele Rückblenden geben zu 2018 in Russland. Auf das Spiel in Kaliningrad, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Kaliningrad, ja.
Genau. Und ich meine, also, das ist wahrscheinlich eines der emotionalsten Länderspiele vom Schweizer Fußballverband in der Geschichte gewesen. Und ja, es köchelt jetzt schon noch etwas auf in den Tagen vor dem Donnerstag oder Freitag. Und man hat in unserem Schweizer Lager vernommen, dass das überhaupt kein Problem sei und dass man professionell genug ist, wie der Schakka gesagt hat. Aber 2018 ist ja gelehrt, dass wenn man immer sagt, dass das alles nicht so tragisch ist und so weiter, sich da etwas kann entladen. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich weiß nicht mehr, jetzt ein Wunder, was ihr dazu sagt.
Ich war ja 2018 in Russland gewesen, wie du auch, Samuel. Und sehe jetzt hier, so, also, gell, es ist ja immer so lustig, den Puls fühlen mit einer Nationalmannschaft während einer Weltmeisterschaft. Das ist irgendwie, man sieht die Spieler mal in einer Mixzone nach einem Trainingsplatz, eine Viertelstunde und dann irgendwie nach dem Match. Es ist, ich würde jetzt hier keine medizinische Diagnose angeben, aber das Gefühl vom Granit Xhaka ist ganz anders, als er ausstrahlt. Das ist total auffällig. Ich habe ihn gestern noch befragt. Er hat gesagt, liegt es eigentlich daran, dass du Vater geworden bist seit der letzten WM? Oder von wo kommt die Ruhe? Hast du dir die selber auferlegt? Und dann hat er gesagt, ja, das hätte er jetzt gern, wenn ich jetzt würde sagen, dass demnächst der andere gar nichts zu sehen bekommt. Aber das sage ich jetzt nicht. Und am Schluss hat er dann trotzdem, ja, ich bin schon ein bisschen ruhiger geworden, aber die andere Seite gibt es dann in mir drin schon auch noch. Wenn du dich magst erinnern, 2018, schon nach dem ersten Spiel 1-1 gegen Brasilien, ist ja schon am Schluss das Mantra von «Ist mir alles scheißegal» vom Granit. Und ich weiss noch, wo das zum ersten Mal kam, weil ich habe ihm eigentlich eine positive Frage gestellt. Ich habe gesagt, die haben so gut geschützt gegen Brasilien. Eigentlich am Schluss müsste man fast sagen, könnte ihr ja sogar noch gewinnen. Und dann sagt er, richtet er sich auf und sagt, ist mir scheißegal, ob wir da jetzt gewonnen oder nicht. Und er denkt, okay, von wo kommt das? Und so ist er überhaupt nicht im Moment drauf. Und er ist ja schon da, also wenn er nicht damals den Doppeladler macht, dann macht ihn der Shaqiri auch nicht. Und ich glaube, auch der Stefan Liechtensteiner wäre nicht von alleine drauf gekommen, den Doppeladler zu machen. Aber das ist nur so eine Vermutung von mir.
Ist ein Lieblings-Kosovar, Stefan Liechtensteiner. Das ist
genau. Genau.
Sehr toll gewesen, ja.
Ja, und da hat er einfach eine ganz andere Abstrahlung. Er wird auch jetzt immer von serbischen Journalisten gefragt, wie er das Spiel sieht. Und wenn du sagst, Samuel, damals hat man auch gesagt, es ist nichts. Nein, diesmal sagt man nicht, es ist nichts. Also diesmal ist die Haltung, wir wissen, da ist etwas, aber wir von unserer Seite sagen, es ist ein Fußballspiel und wir wollen shooten. Das, was man eigentlich schon 2018 hätte machen können, anstatt über das Wetter schwätzen von Kaliningrad, wie es der Wladimir Petkovic und der PK gemacht hat vor dem Spiel.
Genau, es ist ja, die Geschichte wiederholt sich und im besten Fall lernt man etwas daraus. Und wenn man alles schon mal erlebt hat, lässt sich es doch leichter angehen. Und um Gottes Willen, ich bin auch sehr optimistisch gestimmt. Und jede Provokation irgendwann verblasst sie. Und schlussendlich, ja, geht es wahrscheinlich wirklich einfach ums Fußballspiel.
Also was, ich bin vor dem ersten Spiel von den Serben in der Pressekonferenz gewesen und hat der Dragan Stojkovic, der Trainer von ihnen, gefragt, wie er dann auf von einem Finale ausging gegen die Schweiz. Und dann hat er zuerst gesagt, ja, vielleicht haben wir ja 6 Punkte. Und nachher hat er aber gesagt, also erstens findet die Gruppe brutal schwierig und zweitens freut er sich sehr, sehr, sehr auf das Spiel gegen die Schweiz. Und ich habe dann 2 serbische Journalistenkollegen gefragt, wie er das denn meint. Also, und dann, also die Vorfreude, es hat sehr nach Revanche-Lust, auch wenn er damals nicht Trainer war, aber es hat extrem nach Revanche-Lust getönt. Und er hat gesagt, im serbischen Team ist der Revanche-Gedanke sehr stark vorhanden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar noch ein Vorteil sein für die Schweiz. Dass die Serben fast mental überpacen. Aber man wird es sehen.
Ich bin da nicht ganz beim Samuel. Ich habe das Gefühl, dass wenn man die Schweiz anschaut, ich denke, dass wir eigentlich genauso auf dem Level wie jetzt eben so Senegal und so sind, wo nicht, dass die Schweiz nicht gut ist, sondern dass eigentlich die Nationen einfach wirklich so nah beieinander sind und eigentlich dass ein bisschen die zweite Stufe hinter denen, Brasilien, Deutschland, von mir aus, Spanien, Argentinien, dass die relativ breit ist. Und ich habe das Gefühl, bis jetzt, so mit dem Match, das ich gesehen habe, machen wir selber fast ein bisschen einen besseren Eindruck als die Schweizer, jetzt gerade auch von der Qualität. Haben wir gestern eben nochmal geschaut, wenn das Goal kommt am Schluss von Brasilien, haben wir am Schluss angegriffen mit Ebischer, Fabian Frey, Steffen, Seferovic, ja, ich habe das Gefühl, mit dieser Qualität, das ist jetzt nicht unbedingt die ganz grosse offensive Qualität. Jetzt aber hoffen wir, dass der Shakir wieder zurückkommt, dass der Okafor auch spielt. Ich glaube, das macht nochmal einen grossen Unterschied. Aber sonst habe ich schon das Gefühl, das wird sehr, sehr, sehr schwierig gegen Serbien. Natürlich ist es machbar. Natürlich können auch die Schweiz Qualität, um das zu gewinnen, aber es wird schon sehr eng. Also von dem her, wenn die Serben noch ein bisschen mehr beschäftigt sind mit dem Revanche-Gedanken und sich da eben, wie der Florian sagt, überpacet, so schlecht tun wir das wahrscheinlich nicht. Und eben, dass da einen Punkt erlangen, das ist sicher nicht ganz verkehrt.
Also ich hoffe schwer, dass es Fußball bleibt und nicht politisch wird. Es tut einfach, das würde dem Spiel gar nicht gut tun. Und ich hoffe schwer, dass die Schweiz auch, wenn sie sollten gewinnen, wenn sie sollten Goal machen, ja, dass sie sich einfach freuen, aber einfach auch so freuen, dass es für niemanden eine Provokation ist.
Ja, weil, also schlussendlich müssen wir...
Was?
Nein, sagt euch.
Ja, es ist so aufgeladen gewesen letztes Mal. Ich habe das nur aus der Distanz mitbekommen und mir macht das Mühe, wenn der Fußball dann wirklich so quasi fast zu Hass führt. Und ich würde mich freuen, man käme da dran vorbei.
Und ich finde es schon noch wichtig zu sagen, also das Spiel gegen die Serben damals in Kaliningrad rein sportlich gesehen, war unglaublich toll gewesen. Also die Serben haben so brutal gedrückt am Anfang, man hat wirklich auf der Tribüne das Gefühl gehabt, ey, jetzt werden wir hier wirklich überrollt, gehen in Führung und so. Und irgendwann reisst der Schakka das Spiel an sich und irgendwann gibt es das unglaublich tolle 1:1 und dann gibt es am Schluss den famosen Pass vom Scheck auf Gavranovic, wenn ich es richtig... Nein, der Scheck. Der Mario von Scheck. Irgendwie so.
Der Shaqiri macht auf jeden Fall das Goal.
Mhm. Ja, genau, Gavranovic gibt den Pass.
So, und die totale Ekstase und ich finde, das kann man dann schon nochmal mitnehmen. Also das Wissen von, hey, wir sind eigentlich eine gute Mannschaft und wir können besser sein als die Serben. Und in diesem Spiel 2018 war so viel gute Energie drin, die wir jetzt durch uns auch noch irgendwie verwenden können.
Also ich glaube, dass keine Energie drin wird sein. Das muss man sich, glaube ich, überhaupt keine Sorgen machen. Da wird genug Energie sein von beiden Seiten. Eben mein Votum ist einfach, ja, die Energie soll da sein und es soll ein riesen Duell sein und ein super Fußballspiel. Aber es soll es dann bitte auch damit sein.
Ja, was noch sicher anders ist als in Kaliningrad, Doha liegt jetzt nicht gerade um die Ecke von Serbien. Es hat serbische Fans da, rechte Schwette, aber wird nicht das ganze Stadion von serbischen Fans gefüllt sein, sondern es wird, so wie bei allen Schweizer Spielen bis jetzt, rechte Lücken geben, weil, man muss ehrlich sagen, die Schweiz zieht nicht so da in Katar. Also sogar gegen Brasilien hat es noch freie Plätze gehabt. Ich freue mich, weil es wirklich cool wird und weil es ganz offensichtlich, wie du es jetzt gesagt hast, Fabian, ist ja die Frage am Schluss, wer gewinnt diesen Match? Und dann kommt wieder das Unentschieden rein, die bessere Abwehr oder der bessere Sturm? Weil ich glaube, die Serben haben vorne viel mehr Auswahl, da gebe ich dir recht, aber hinten sind sie dann also ich meine, in dieser Phase, wo sie 3-1 führen, da bekommen sie zweimal das gleiche Goal gegen Kamerun. Das war vogelwild gewesen, oder? Und ihr Pressing dunkt mir jetzt nicht ganz so stabil zu sein wie das von den Brasilianern. Da müsste dann schon mal irgendwie einen durchsäckeln können, hat man das Gefühl gehabt.
Ja, nein, die Ausgangslage hilft. Und dann eben natürlich, wenn jetzt mindestens mal der Scheck zurückkommt, dann wird das sicher sehr wichtig sein für die offensive Qualität. Und die Shooter können die Schweizer. Also ich glaube, dass mit dieser Ausgangslage, mit dem Gegner jetzt, ich bin auch sicher, es wird ein ganz tolles Fußballspiel werden. Und ich freue mich auch darauf. Und eben, wie gesagt, wenn jetzt die Nebenschauplätze ein bisschen in den Hintergrund geraten, dann wird das cool und die Chancen sind sicher da und ich hoffe es auf einen guten Schweizer Ausgang, dann Portugal nachher im Achtelfinale gesehen.
Für mich ist eine Frage, wie sind wir eigentlich im Zentrum aufgestellt? Also man hat jetzt gegen Brasilianer gesehen, die Schweiz kann super verteidigen. Ich werde wirklich nicht schlau daraus, was ist mit diesen drei in der Mitte, mit dem Xhaka, mit dem Freuler und mit dem So. Ich finde, da fehlt etwas. Also ich finde, da fehlt eine klare Struktur. Ich finde, da fehlt eine klare Rollenaufteilung. Ich finde, da fehlt ein Spieler, der gegen Führer auch mal etwas bewegen kann. Das ist der Xhaka bis jetzt nicht gewesen, obwohl der Jakin sich eigentlich wünscht, dass er das verstärkt ist. Gegen Kamerun in Ansätzen hat er das gemacht, hat dann den Ball nicht bekommen. Jetzt gestern war das sicher auch nicht so gefragt gewesen. Beim So muss ich sagen, das hat mir jetzt gestern gar nicht gut gefallen.
Also ist sicher der schlechteste Schweizer gewesen?
Beim Freuler werde ich auch nicht ganz schlau. Und ich frage mich, ist das wirklich jetzt die beste Lösung für das Schweizer Zentrum, das ja extrem wichtig ist, wo eben gegen hinten sehr stabil ist, aber gegen vorne wirklich recht wenig bewegt. Gibt es da keine Alternative in dieser Mannschaft? Was ist eigentlich mit dem Zakaria? Wieso spielt er nicht? Wieso wird ständig der Frey eingewechselt im Zentrum? Ich meine, Zakaria spielt bei einem europäischen Top-Club. Was ist eigentlich da genau los? Also da habe ich schon das Gefühl, da gibt es noch ein bisschen Potenzial und auch noch Fragen zu beantworten.
Ja, es wäre ja erstaunlich, wenn der Murat Yakin keine Fragen würde offen lassen. Und ich habe schon gedacht, das, was du Fabian vorher gesagt hast, also wäre dann nachher am Schluss alles auf dem Platz ist gestanden, von eben, Fabian Frey über Edmilson Fernandes zu Renato Steffen zu Haris Seferovic. Also das war nicht mehr die gehobene internationale Klasse gewesen. Und ja, Zakaria hat mich schon gefragt, hey, hat er jetzt irgendwie nicht gut da mit ein bisschen Power? So habe ich den schlechtesten Schweizer gefunden. Und die zwei Einsätze von Fabian Frey haben mich jetzt auch ein bisschen ratlos zurückgelassen. Aber schlussendlich ist das einfach ein Teil vom Attitüde von Murat. Das muss man schon mal sagen. Die überraschenden Wendungen, die niemand versteht und er sieht da irgendetwas drin. Und er wird sicher gegen die Serbien irgendetwas schicklich einfallen, das niemand versteht. Und auf das bin ich am allermeisten gespannt.
Ich frage mich einfach, was er sieht. Also eben, ich sehe im Zentrum nichts. Also nichts zumindest, wo ich finde, das ist irgendwie auf Dauer sinnvoll. Aber vielleicht liege ich völlig falsch.
Der Samuel meldet mir gerade, dass bei ihm die Handwerker vor der Tür stehen. Das ist null Problem, weil bei uns ist die ganze Zeit der Roomservice am Umeinanderkarren. Ich nehme mal, ihr werdet es mitbekommen im Podcast, aber es sind jetzt halt die Umstände. Das ist halt die WM, das ist das spezielle Turnier, das ist das Gefühl, das ist einfach auch die Freude, die man verspürt, dass man da sein darf, oder?
Man muss aber sagen, ja. Also wir haben uns kein Champagner liefern lassen.
Aber wenn wir könnten hier.
Wir könnten
hier Champagner
und so. Ich meine, die Schweizer müssen gegen Serben kämpfen und wir nur gegen ein paar Lärmgeräusche. Das ist ja
gegen ein paar Lärmgeräusche und den Feueralarm, der ab und zu mal abgeht, auch mitten in der Nacht.
Sind das schon die serbischen Provokationen?
Das Gute ist, wenn er so häufig abgeht, man kann es relativ relaxed nehmen.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Das ist so mit der Geschichte. Von dem, der gerufen hat, Wölfe kommen, oder?
Der kleine Bub und ein böser Wolf, genau der.
Ja, genau. weißt, jetzt bist du immer ein böser Wolf. Wenn wir noch ganz kurz sonst so auf das Turnier schauen, es ist ja super, wir haben das letzte Mal auf Druck von Thomas irgendwelche Match tippt. Jetzt ist niemand da, der irgendwelche Match tippt hat, außer du, Ueli und ich. Ich habe eine 4-3 für Deutschland tippt, aber das hätte es auch gegeben, wenn sie vorher nicht gewusst hätten, dass es einen Unentschieden lang zum Weiterkommen. Es war 1-1. Was hast du da getippt?
3-2.
Ja, für
mit dem Knie. Ja, 92. Mit dem Knie. Jetzt war es eigentlich mit der Füllkrug, was ja ähnlich ist wie mit dem Knie. Also zumindest einen halben Punkt würde ich eigentlich verbuchen für das.
Ich glaube, nein, wir haben eigentlich beide richtig getippt. Deutschland kommt einfach weiter. Und dann war Schweiz gegen Brasilien. Ich habe das schönste 0-0 vom Turnier vorausgesagt. Das ist es eigentlich auch gewesen, weil ich bin in der 82. Minute aus dem Stadion gegangen. Wenn ich mich der lokalen Kultur anpasse, wie das ja der Gianni Infantino fordert, darum bin ich gar nicht mehr im Stadion gewesen. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen ist.
Dann tue ich es dir nochmal sagen. Es ist 1-0 ausgegangen. Ich habe 2-1 tippt für Brasilianer, also wenigstens bei der Tordifferenz richtig. Also, ich habe das Gefühl, der wahre Experte ist nicht der Tommy, sondern das. Und schon gar nicht du, das bin ich.
Also wie war es denn eigentlich bei den Deutschen? Du bist ja dort gewesen, Ueli. Du hast ja die weiteste Reise, die man machen kann, an diesem Turnier unter die Räder genommen, nach Alchaur.
Ist super gewesen, vor allem, weil ich gesehen habe, was du mir schon mal geschrieben hast, oder auch allen Leserinnen und Lesern, nämlich die absurde Rampe. Quasi eine Autobahn, die direkt ins Stadion fährt, damit die Very important persons, wie sie da heissen, können mit dem Fahrzeug wirklich direkt in die Loge fahren. Also das ist wirklich etwas vom Absurdesten, was ich je gesehen habe in einem Fußballstadion. Und nur schon darum lohnt sich eigentlich die Reise dahin. Und das Spiel ist in der zweiten Halbzeit wirklich richtig cool gewesen, weil es laut war im Stadion und weil etwas gegangen ist und weil die Deutschen das Goal gebraucht haben und weil sie es dann auch gemacht haben und die Spanier irgendwie eben vergessen haben, dass man kann, dass sie auch 7 Goal schiessen können, wie gegen Costa Rica. Gegen Deutschland haben sie gefunden, wir regen jetzt gleich nochmal zurück und ziehen sie nochmal hinten durch und spielen sie vielleicht gleich am Kollegen, der noch einen Zentimeter besser postiert ist. Da haben sich halt die Deutschen das 1-1 erkrampft und das ist, finde ich, super fürs Turnier, weil sie bleiben jetzt hoffentlich uns noch ein bisschen erhalten.
Ich muss ja ganz schnell sagen, es haben mir einige Leute geschrieben, die das Gefühl haben, der Thomas labe sich sozusagen am Leiden von den Deutschen und das sei irgendwie schadenfreudig. Ich glaube, er ist da ein bisschen falsch verstanden worden. Ich glaube, ihn freut einfach die grosse Geschichte. Und wenn Aufregung ist, dann ist es einfach eine gute Geschichte. Ich glaube, es ist um das gegangen. Es ist jetzt nicht, dass er sich am Leiden von der deutschen Nationalmannschaft labt. Aber es ist sobald halt so eine grosse Mannschaft. Ich habe es bei Argentinien erlebt, wo ja gegen Mexiko auch hat können ausscheiden. Es ist halt einfach eine andere Ausgangslage vor so einem Match. Es ist einfach interessanter, wie wenn Katar gegen Holland schüttet.
Ja, und die Deutschen sind natürlich vor allem Weltmeister im Inszenieren von der ganzen Gemengelage. Es ist absolut fantastisch, jetzt so ein bisschen ARD und ZDF hören. Da fehlt es manchmal so ein bisschen an Tiefe, aber wenn man den Süddeutschen liest, die ellenlangen Texte von Holger Gerz oder von allen Korrespondenten, die 7 Leute da unten, und wie sie das feiern, also die ganze Ausgangslage, das ganze Subversiv in der Ausgangslage und welches Gewicht, das sie dem geben, politisch, soziokulturell. Also man hat wirklich das Gefühl, jetzt wird es staatstragen und das ist halt bei uns ein bisschen weniger der Fall. Und darum hoffe ich schon, dass die Deutschen noch ein bisschen bleiben.
Also es ist staatstragend. Die Süddeutsche ist das Fünfte. Ist das Fünfte im Stadion gewesen. Ich habe sie zufälligerweise direkt neben mir geguckt und du hast wirklich gemerkt, wie sie leidet. Und mit dem Untergang eigentlich ja schon haben müssen rechnen, bis der Nachmittagsmatch kommt mit den Japanern, die dann überraschend verloren haben. Und es ist ihnen wirklich, du hast auch gemerkt nach dem Match, sie sind so froh, dass jetzt für sie wirklich eine realistische Chance besteht, dass es noch ein bisschen weitergeht. Also ich glaube, es wäre für sie wirklich ziemlich schlimm gewesen. Und eben, ich finde auch für uns ist es wirklich ist es gut, ob man jetzt die Deutschen mag oder nicht so mag. Also sie tun einfach am Turnier gut.
Weil, also wenn man abstrahiert und jetzt rein sportliche Qualität begutachtet, muss man sagen, Mold hat sehr viele gute Shooter drin, gerade in der Mitte und so, aber ganz vorne, naja, und hinten auf der Seite, okay, also es ist jetzt auch nicht die absolute Weltklasse, aber eben, es geht ja mehr so um die Deutung vom Ganzen.
Fabian, ein Wort zu den Spaniern?
Ja, ich habe es wirklich gut gefunden. Natürlich tun wir jetzt ein bisschen, ziehen wir jetzt wieder über die Anzahl Pässe her und über die Anzahl Querpässe und über die Anzahl Pässe auf die Seiten raus. Aber ich finde, sie haben es eigentlich sehr lang sehr gut gemacht gegen Spanien. Also vor allem die erste Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, ist eine Art schon richtig, zum Teil richtig Klassenunterschied gegangen.
Du meinst im Testspiel, oder? Spanien gegen Spanien. Nein, du hast eben gerade gesagt, du hättest es sehr lang gut gefunden gegen Spanien.
Ah, oh, sorry, vor Spanien. Natürlich, vor Spanien, nicht gegen Spanien. Und dann sind sie dann gar nicht mal so weit weg von dem 2-0 auch, mit dem Pfostenschuss. Und das Einzige, was halt so ein bisschen war, ist, dass ich auch das Gefühl hatte, eben die Deutschen, die können mit relativ wenig, könnten dann relativ schmerzhaft werden. Am Schluss sind sie gar nicht mal so weit weg vom 2-1 noch, die Deutschen. Aber also ich finde, Spanien an diesem Turnier habe ich jetzt von der Art und Weise, wie es shootet, natürlich das erste Match gegen Costa Rica gehabt, aber habe ich jetzt nicht viele Teams gesehen, die wirklich viel besser sind als sie. Jetzt auf zwei Matches rausgesehen. Nach dem ersten Match haben wir natürlich Brasilien recht gelobt. Jetzt muss man nach gestern sagen, eben, es ist auch nicht, dass sie die ganz vielen Ideen gehabt haben, wie sie jetzt gegen so einen kompakten Block durchkommen. Also ich muss sagen, Spanien mit dem Mittelfeld, das sie haben, auch vorne machen sie es gar nicht mehr so schlecht. Auch hinten sind sie eigentlich recht lang, recht solid. Also die Spanier sind ein sehr, sehr gutes Team, wo natürlich, wenn sie auf ein Top-Team treffen, das kann nachher in einem Spiel immer vieles passieren. Aber ich glaube, mit den Spaniern ist schon zu rechnen. Also ich finde, ich schaue den Spanier sehr, sehr gerne zu, weil es einfach wirklich nicht nur seine Nummerkügeln ist, sondern mit einem klaren Plan auch nach Augen führen. Und das ist ein cooles Team, was die da haben.
Der Ueli verabschiedet sich, er geht zu den Schweizer zum Training, zum Pierluigi Tami, dem Direktor von der Schweizer Nationalmannschaft. Was fragst du?
Ja, es wird das Serbien-Spiel im Mittelpunkt stehen und die ganze Problematik, wie sie jetzt mit dem umgehen wollen. Aber ich glaube, der Weg ist klar, der Schakka hat ihn ja schon vorgegeben.
Also Ueli, renn, yalla yalla, wie es da heisst. Fabian hat schnell die Spanier abgelobt. Die Argentinier waren ja auch unter Druck gewesen. Ich bin das Spiel geschaut gegen Mexiko. Und wenn man so sagt, jo, Fußball ist weltweit gleich geworden, das gleicht sich alles an. Früher hat man bei Weltmeisterschaften noch andere Kulturen gesehen auf dem Fußballplatz. Da muss ich sagen, Argentinien-Mexiko, das ist nicht unbedingt ein westeuropäisches Fußballspiel gewesen. Habt ihr das auch gesehen gehabt im Fernsehen oder ist das an euch vorbeigegangen? Ich weiss, es war ein 8. Match bei euch, glaube
ich. Ja, ich musste tickern. Das heisst, ich habe
es auch halb gesehen. Du durftest tickern?
Ja, genau. Ich durfte tickern. Nein, man muss sagen, die erste Halbzeit, die erste Stunde, ich musste tickern. Weil es ist schon im Gesamtpaket sehr, sehr schwere Kosten und schmerzhafte Kosten gewesen. Also es ist schon, entweder ist auf alles gingt worden, was sich bewegt hat. Und wenn man einem nicht getroffen hat, dann ist man zu sicher gleich mal gefallen. Also ich bin überrascht, es waren es 5-6 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Ich habe wirklich mit etwa 15 gerechnet, weil eigentlich kaum Fußball gespielt wurde. Also die Netto-Spielzeit von der ersten Halbzeit würde mich noch wundern. Und dann haben die Mexikaner zu sicher einmal gefunden, sie bauen jetzt gleich mal schon eine Mauer auf und shooten eben entweder ging es einen und sonst stehen sie einfach hinten rein, dass der andere einfach reinrennt in die Mauer rein. Also es ist schon sehr schwierig, sich zu schauen. Und dann ist auch der Argentiner, die haben jetzt nicht die besonders vielen Ideen gehabt, sondern einfach so recht statisch. Also ich finde es ein bisschen so gespielt, wie man es der Spanier immer vorgeworfen hat, den Ball ein bisschen hin und her kügeln. Und ja, nicht in die Nähe vom Strafraum kommen.
So fest gekügelt haben sie ja gar nicht, oder? Also in der Pause ist mir bei 20 Fouls gestanden und ich habe auch gesagt, ja, so über einen Daumen gepeilt sind maximal 20 Minuten geschuttet worden, weil der Rest ist mir am Boden gelegen, zu Recht oder auch zu Unrecht. Also es war pro Minute etwa ein Foul gewesen. Und gefühlt ist es, jeder zweite Pass ist einen umgeratscht worden. Also vor uns sind zwei mit zwei gestreckten Beinen ineinander reingekracht. Ich weiß nicht, in der Super League wäre wahrscheinlich irgendwie beide ausgewechselt worden. Da sind beide dann doch überraschend schnell wieder aufgestanden, weil man sich das offensichtlich gewohnt ist. Es ist ganz, ganz unglaublich physisch krachend und überhaupt nicht mit Fußball etwas irgendwie zu tun gehabt.
Aber ich würde jetzt gleich davor zurückschrecken, das irgendwie als Kultur oder südamerikanische Kultur abzutun. Ich glaube, das ist doch schlicht das Resultat von fehlenden Ressourcen, gerade bei den Argentiniern. Also wenn man da mal die Maria und Messi wegnimmt und vielleicht noch der eine oder andere, der von der Bank kommt, also da ist so viel destruktive Elemente in diesem Team, auch Spieler. Also es ist, ich bin erstaunt, ich habe sie natürlich in den vergangenen Monaten und Jahren zu wenig gesehen, aber die sind jetzt wie viele Spiele umgeschlagen gewesen? 36.
36, ja.
Und ich habe mich schon gefragt, also gegen wen haben sie denn gespielt? So.
Brasilien ein paar Mal. Also, nein, also ich sehe das schon recht anders. Schon sie haben schon, sie haben...
Können die etwas, die Brasilianer? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Ja, nein, also sie haben schon, ich meine, McAllister kennen wir vielleicht jetzt bei uns nicht so, einen sehr guten Kicker. Rodrigo de Paul ist eine Mischung zwischen einem guten Fußballer und einem guten Schlechter, wie wir jetzt auch gesehen haben. Ich glaube, bei der Argentinien muss man das schon auch wirklich so, ein bisschen so sehen, was so eine WM bedeutet. Das ist schon nochmal ganz etwas anderes als sogar eine Copa America. Das ist so viel Druck, so viel Emotion. Und dann wissen die, die sind mit einer Niederlage sind die draussen. Und ja, also die Argentinier sind dann, also ich glaube, das geht dann schon ein bisschen Kultur rein, dass dann, da man dann auch nochmal den Leuten zu Hause muss zeigen, dass man jetzt wirklich, wie sie dann sagen, das Herz und das Leben auf den Platz lässt. Und das macht man halt relativ gut dann schon mit einer gut durchgezogenen Grätsche. Ja, also ich glaube, das hängt schon ein bisschen mit dem zusammen. Und dann, dass sie aber shooten können, das haben wir dann in der letzten halben Stunde auch noch gesehen. Und also die haben schon gute Fußballer, auch wenn wir jetzt vielleicht alle nicht bei uns, wenn nicht alles Messis und Di Maria sind.
Ich habe noch faszinierend gefunden bei den Mexikanern, die haben mit 8 gespielt, die in der mexikanischen Liga shooten. Also ich bin gerade bei der Aufstellung bin ich schnell geschaut, hat eigentlich alle seine Europäer hat auf der Bank gelassen. Mit zwei, die in Europa shooten, hat er angefangen und einer ist noch in den USA unter Vertrag. Ja, und bei Mexikanern haben wir schon das Gefühl gehabt, er hat jetzt auch will das Spiel als jeweils 1-gegen-1 Duell ausfechten. Oder? Das ist so, einfach es ist eigentlich immer ein 1-gegen-1 Kampf, Ziehen, Zehren, Gegrätschen gewesen. Und dann schleicht Lionel Messi völlig, oder auch schlendert er, ich bin mir nie ganz sicher, vor der gegnerischen Strafraum und entscheidet das Spiel.
Ich finde, er hat es relativ klug gemacht. Er hat ja das Tempo rückgestellt und der Herrera ist weitergelaufen. Und das hat man die 2 Sekunden Zeit und Raum gegeben für das Goalschießen.
Ja, also von Messi kennen wir so ein bisschen, dass er schleicht, dass er nicht immer der ist, der jetzt das grösste Laufpensum absolviert. Meistens wird es hinführen geholt, wenn er mal kein Goal schießt. Wenn er Goal und Assists macht, dann interessiert es niemand, dass er weniger rennt als der Goalie. Aber an diesem Turnier habe ich schon das Gefühl, ist er weniger Messi, als man sich gewöhnt ist. Und auch in dem Spiel grundsätzlich hat er jetzt weniger den Einfluss gehabt, den er sonst bei Argentinien hat, aufs Spiel. Aber am Schluss, ja, ist es seine Aktion, die jetzt nicht, wenn wir, Florian, du hast schon die Expected Goals noch relativ gerne, ich glaube jetzt nicht, dass das ein 0,9 war, ist der Schuss von dort. Und am Schluss aber entscheidet er so den Match für Argentinien. Aber man merkt, glaube ich, schon, dass er, wie es geheißen hat, offenbar angeschlagen ist, weil er auch nicht auf seinem grössten Niveau ist.
Ja. Ja, ich wäre einfach vorsichtig. Also das Spiel gegen Mexiko war einfach wie kein Spiel im originalen Sinn. Und er hat sich doch entschieden.
Ja, da langt halt einfach seine Klasse, die er hat. Gegen Saudi-Arabien ist er jetzt auch nicht absolut überragend gewesen. Das sind jetzt halt schon 2 Matches, oder? Man dann hat das Foto gegeben von seinem Knöchel, wo fast so ausgesehen hat wie der von Neymar. Ja, jetzt kann man gespannt sein auf den letzten Match gegen Polen. Ja, am Schluss hat er abgeliefert, natürlich. Aber ein bisschen mehr hätte ich jetzt von ihm und von Argentinien generell, wenn man die jetzt letzte Zeit gesehen hat, alle zusammen zu shooten, schon erwartet.
Hey, wir müssen langsam abbrechen, weil ich muss schon wieder weiter säckeln. Was freut ihr euch jetzt noch? Jetzt geht es ja die letzte Gruppenmatch. Gibt es irgendetwas, wo ihr euch darauf freut? Außer jetzt Schweiz-Serbien natürlich.
Ich freue mich auf Weihnachten.
Das ist erst Advent bei euch, oder?
Ja, bei einem euch.
Ja, das wird hier nicht so gross begangen.
Stimmt.
Muss man sagen.
Gut, besser wird es nicht mehr.
Nein. Danke vielmals fürs Mitschwätzen, danke vielmals fürs Zuhören. Wir kommen dann nach dem heroischen Spiel von der Schweizer gegen die Serben wieder und vielleicht kommen wir dann nachher nochmal, wenn die Schweizer weiterschütten und sonst machen wir vielleicht dann mal eine Sommerpause. Danke, ciao zusammen.